Wir sind im Meisterprojekt unterwegs und heute geht es um Identität oder auch um Neuausrichtung. Saulus, das fällt uns natürlich sofort ein bei neue Identität. Saulus, der fanatische Pharisäer, der die Christen verfolgt, der sogar sich eine Genehmigung besorgt, sie aus Damaskus herauszuholen, um dann vor Gericht gestellt zu werden und hingerichtet zu werden. Ein Fanatiker, der in unseren Tagen vielleicht ein bisschen einem Ayatollah ähnelt. Jemand, der religiös fanatisiert ist, radikalisiert ist, könnte man heute vielleicht sagen. Kurz vor Damaskus, jetzt muss ich euch enttäuschen, fällt er nicht vom Pferd. Er fällt einfach um. Wir wissen nicht, worauf er jetzt nach Damaskus gekommen ist, ob auf dem Pferd oder wie auch immer. Aber von der Kinderbibel her haben wir immer das Bild vor Augen, er fällt vom Pferd. Manchmal lohnt es sich, in der Bibel nochmal genau hinzugucken. Auf jeden Fall begegnet ihm Jesus und Jesus sagt, warum verfolgst du mich? Er sagt nicht, warum verfolgst du meine Leute, meine Anhänger? Er sagt, warum verfolgst du mich? Und das zeigt schon eine Identität, die Jesus mit seinen Nachfolgern hat, dass er sagt, was die euch tun, das tut er auch mir. Oder anders gesagt, was sie mir tun wollen, das tun sie dann euch. Also eine ganz enge Verknüpfung von Jesus und seinen Nachfolgern. Neuausrichtung. Der Paulus, Saulus wird zum Paulus und Paulus ändert ganz viel in seinem Leben. Natürlich bleibt er noch ein frommer Mann, ein Charaktertyp, ein gelehrter Theologe. Aber er hat ein neues Leben gefunden. Zuerst einmal wird er blind und hilflos, als er Jesus begegnet und braucht Ananias, der ihm hilft, dann später Barnabas, dann andere Menschen, die ihn auf diesem Weg mit Jesus erst einmal begleiten und ihm Orientierung geben. Wie er das zusammenfasst, das lese ich uns jetzt mal aus Galater 2, 19 bis 20 in der Übersetzung das Buch. Ich bin zusammen mit dem Messias am Kreuz gestorben. Deshalb lebe ich von jetzt an nicht mehr nur für mich allein, sondern in mir lebt der Messias. Das Leben, das ich jetzt in meinem menschlichen Körper führe, das lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes. Er hat mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich in den Tod gegeben. Mein erster Punkt, Tote leben länger. Mit Christus zu sterben, passt das überhaupt noch in unsere heutige Zeit? Wir wollen Selbstoptimierung, wir wollen Selbstverwirklichung, wir wollen selber vorkommen, wir wollen uns selber definieren, wer wir eigentlich sind und was wir sein wollen. Und das muss dann auch umgesetzt werden, das muss akzeptiert werden. Und dieser Text spricht von genau dem Gegenteil. Mit Christus erstmal alles aufgeben, mit Christus sterben, das alte Leben hinter sich lassen und ein neues Leben beginnen. Sich ausrichten auf diesen Christus. Also Jesus ist nicht ein Add-on, keine App in meinem Leben. Ich habe mir gerade eine neue App runtergeladen, Mahjong, da spiele ich jetzt den ganzen Tag, da bin ich ganz begeistert bei, weil das so spannend ist für mich. Aber das ist ein Teilchen von meinem Leben. Wenn Jesus in mein Leben kommt, dann wird er das Zentrum meines Lebens und die anderen Bereiche ordne ich dem zu, die werden neu sortiert, neu gewichtet, neu geordnet. Ich kann ein Fan von Jesus sein, aber das ist nicht Nachfolge. Und wir reden ja jetzt über Meisterschule, über Nachfolge. Ich kann alles richtig finden und toll finden, was Jesus gelehrt und gemacht hat und ihn für einen wunderbaren Menschen halten. Aber ein Nachfolger zu sein heißt, ich will das tun, was er getan hat. Ich will das leben, was er gelebt hat. Ich will mit ihm unterwegs sein. Ich will ihn in mir aufnehmen mit allen Fasern meines Wesens und meines Lebens. Also, wir fallen ein bisschen aus der Zeit als Christen. Wir sind eine Counterculture, eine Gegenkultur gegen das, was in unserer Welt gerade so wichtig ist. Ist der Text lebensfeindlich? Nein, auf keinen Fall, denn es geht um Liebe. Er hat mir seine Liebe erwiesen. Ich bin wertvoll in seinen Augen. Er hat mir Vertrauen geschenkt, dass ich ihm vertraue in allen Lagen meines Lebens, dass er etwas Gutes mit mir vorhat. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, deshalb ist es so, wenn einer im Messias sein Leben gefunden hat, dann ist er selbst eine neue Schöpfung. Die alte Wirklichkeit ist vorbei. Achtet darauf, etwas ganz Neues hat begonnen. Tote leben länger, habe ich gesagt, und dabei geht es um das ewige Leben, das durch Christus in mich hineinkommt. Das Leben, das der ewige Gott geschaffen hat, das aber durch die Sünde uns verbaut wurde. Und jetzt durch Christus, durch die Vergebung, die er am Kreuz geschaffen hat, kommen wir zurück in diese Verbindung, in das ewige Leben hinein. Jetzt habe ich euch ein Bild mitgebracht und ich weiß, Bilder, Beispiele hinken immer ein wenig, aber das wollte ich euch zeigen, weil ich finde, das ist ein super Bild für das, was geschieht, wenn ich mich an Christus binde. Eine Sekunde mal zum Nachdenken, was könnte das bedeuten? Ich habe es heute Morgen im Auto dem Raphael nur so erzählt und er wusste sofort, worum es geht. Ich hoffe, dass es bei euch auch klickt. Ich bin abgeschnitten von meinem alten Leben. Ich muss nicht aus den alten Wurzeln gespeist werden. Ich muss nicht mehr so leben, wie es mir vorgegeben ist durch meine Gene, durch mein Umfeld, durch meine Erziehung. Ich bin eine neue Kreatur in Christus. Ich bin mit Christus verbunden. Und alles, was jetzt in mir lebt, kommt von ihm. Und das soll sich durchsetzen in meinem Leben. Ich bin ein Stück befreit von dem Alten. Tote leben länger, sie leben ewig. Wer mit Christus stirbt, wird mit ihm auferstehen und wird das ewige Leben haben. Ein großartiges Geschenk. Ein Zurückkommen in die Fülle dessen, wofür Gott uns eigentlich geschaffen hat. Denn er sagt ja auch, ich kannte dich, bevor ich dich im Bauch deiner Mutter gemacht habe. Das ist eine großartige Zusage für jedes ungeborene Leben, aber auch für uns, die wir geboren sind, dass wir wissen, Gott kennt mich und er kannte mich und seine Pläne für mich schon, bevor ich überhaupt geboren wurde. Und wenn ich mich damit verbinde, komme ich zur Fülle des Lebens. Nicht zu dem, was ich mir selber ausdenken kann, was ich mir selber erarbeiten und schaffen kann, sondern zu dem, was der lebendige Gott, der die ganze Welt geschaffen hat, das ganze Universum geschaffen hat, was dieser lebendige Gott für mich auserwählt hat. Das kann dann zu meiner Identität werden. Martin Buber hat einmal gesagt, der Mensch wird am Du zum Ich. Identität heißt, mit all meinen Eigenschaften, all meinen Begrenzungen, mit allem, was ich bin, was ich geworden bin, bin ich im Frieden, ich habe meine Identität gefunden. Ich habe meine Identität in Christus gefunden. Und ich richte mich jetzt nach Jesus aus, nach dem, was er für mich und für mein Leben vorgesehen hat. Und das bleibt in alle Ewigkeit. Ich habe ein anderes Video gefunden im Internet, das kann ich euch leider nicht zeigen, aus rechtlichen Gründen, aber da ist eine Frau, die eindeutig alt und dement ist, das merkt man sofort, und zwei Männer sind mit ihr, ihre beiden Söhne, und der eine Sohn interviewt sie und sagt, kennst du den, und zeigt auf seinen Bruder anscheinend, und dann sagt sie, nö, den kenne ich nicht, also ihr eigener Sohn, nö, den kenne ich nicht, und dann fragt er, kennst du mich, und dann sagt sie, ja, dich habe ich in letzter Zeit öfter mal gesehen. Und dann fragt er, kennst du Jesus? Und dann strahlt sie auf und sagt, Jesus, die Liebe meines Lebens. Ich liebe Jesus. Er hat mich gerettet. Er hat mich erlöst. Ja, natürlich kenne ich Jesus. Das heißt, das bleibt sogar durch so eine Demenz hindurch. Ein anderes Beispiel, Horst-Klaus Hofmann, damals Leiter der Offensive Junger Christen in Bensheim, hat uns ein Beispiel erzählt von Schwester Martyria. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber es gibt die Marienschwesternschaft in Darmstadt, eine tolle Organisation von Frauen, die ihr Leben verpflichtet haben in den Dienst für Jesus. Die haben mittlerweile 209 Schwestern, sind nach dem Krieg in Darmstadt gegründet worden und 11 Niederlassungen weltweit, also weit verbreitet, und manchmal sieht man auch Sprüche von der Mutter Basilea Schlink. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. An so historischen Orten gibt es dann immer noch einen Bibelvers oder einen Ausspruch von ihr auf einer Plakette, der irgendwo hängt. Diese Mutter Martyria war auch dement geworden. Und die Schwestern mussten sie mit zum Flughafen nehmen, weil man sie nicht alleine lassen konnte, und mussten jemanden vom Flughafen abholen. Dann haben sie also auf eine Bank gesetzt und gesagt, wir gucken mal eben, wir kommen gleich wieder. Sie kommen wieder, sie ist weg. Geht das Suchen im Flughafen los, kann man sich vorstellen. Da muss man lange suchen und im Frankfurter Flughafen sind weite Wege und viele Möglichkeiten, sich irgendwo zu verirren. Dann sehen sie sie nach langem Suchen auf einer Bank sitzen mit einem jungen Mann, denen die Tränen laufen. Und dann gehen sie hinzu, langsam, vorsichtig. Sie war im Gespräch mit diesem jungen Mann. Und dann stellte sich hinterher, hat sie erzählt, stellte sich raus, der junge Mann hat das dann erzählt, nicht sie, der junge Mann. Wahrscheinlich konnte sie sich gar nicht mehr daran erinnern. Aber dieser junge Mann sagte dann, ja, ich habe hier gesessen und wollte mir heute das Leben nehmen. Ich sehe keinen Sinn mehr im Leben. Und dann kam diese Schwester mit Tracht, müsst ihr euch vorstellen, ganz in weiß, groß, auffallend, setzt sich zu ihm und sagt, junger Mann, Sie sehen so traurig aus. Kennen Sie Jesus? Und erklärt ihm, wer Jesus ist und führt ihn zu Jesus. Für mich ein Zeichen, dass Jesus in mir bleibt, egal was mit meinem Verstand ist, egal was mit meinem Körper ist, egal was meine Umstände sind. Diese Identität in Christus, die bleibt durch alles hindurch. Zwei Beispiele, es gibt sicher noch mehr. Eins steht fest und bleibt, was ewig ist, bleibt auch ewig. Christus in mir bleibt durch alle Phasen meines Lebens hindurch. Mein zweiter Punkt, Vorsicht vor Alleingängen. Ein Neustart ist nicht einfach. Alles kommt auf den Prüfstand. Alles muss nochmal überprüft werden. Passt das zu dem, was ich von Jesus kenne, was ich mit Jesus erlebe, was ich in der Bibel lese? Passt mein Leben dazu oder muss ich Dinge ändern? Und da braucht man, wie bei einer Bergsteigeaktion, einen Bergführer. So habe ich mir das vorgestellt. Wenn man nämlich mit Schlappen auf einen Berg steigt, dann kann das sehr gefährlich werden. Und wenn man nicht weiß, wo man gerade ist und wo irgendwie Gefahren sind, dann kann das sogar tödlich enden. Deswegen, man braucht Unterstützung und Hilfe. Paulus lernte erst einmal von den Jüngern. Er hat die Augenzeugen noch getroffen. Er war mit den ersten Jüngern noch zusammen. Er hat von Barnabas gelernt. Er hat seine Theologie verändert. Er hat seine Sicht auf Gott verändert. Er hat die alten Schriften des Alten Testamentes, die ihm so kostbar waren, jetzt genommen und abgeglichen mit dem, was die Jünger von Jesus erzählt haben und gemerkt, das führt ja zueinander hin. Das Alte Testament führt ja zu dem hin, was Jesus getan hat. Das passt ja alles. Und er konnte aus der Schrift heraus erklären, warum er jetzt an Jesus glaubt. Seine Sicht auf Frauen hat sich geändert. Wenn nämlich Paulus als Pharisäer bekannt war, dann hat er wahrscheinlich, wie viele Pharisäer seiner Zeit, vielleicht, weiß ich nicht, auch gebetet, das haben nämlich viele gebetet, Herr, ich danke dir, dass ich nicht als Frau geboren worden bin. Und das Wort von Frauen galt auch nicht viel. Bei Paulus ist das ganz anders, wenn man genau hinschaut. Ich weiß, Paulus wird oft anders dargestellt, aber man muss nur mal seine Briefe lesen und gucken, was er selber schreibt. Und dann sieht man, dass er im Team mit Frauen gearbeitet hat, Aquila und Priscilla. Dass er Frauen eingesetzt hat in Gemeindeleitungen, das sieht man in den Grüßen, die er am Ende seiner Briefe schreibt. Dass er Frauen für fähig gehalten hat, sowohl als Evangelistin unterwegs zu sein, als auch zu predigen, als auch zu leiten. Also ganz spannend, sich das nochmal neu anzugucken. Er setzte Frauen ein. Er war noch derselbe Charakter, aber geheilt und geheiligt. Das heißt, dieses kämpferische, radikale wird zu einem engagierten und selbst hinopfernden Lebensstil. Er ist bereit, alles zu geben. Für Jesus und für das Evangelium. Es geht nicht mehr um ihn, so sagt er es ja. Ich bin für mich selbst gestorben. Was ich jetzt lebe, das lebe ich für Christus. Kannst du das sagen? Ist das auch deine Überzeugung oder ist Jesus so ein Add-on für sonntagsmorgens oder für donnerstagsabends unsere Gottesdienste oder für die Stunden, wenn es mir schlecht geht? Richte ich mein Leben neu aus auf die Mitte, die Jesus jetzt in meinem Leben ist? Früher gab es immer so Zeichnungen, davon kann man jetzt halten, was man will. Ich fand es jetzt in dem Zusammenhang sehr hilfreich, wo verschiedene Bereiche des Lebens in einem Kreis angeordnet waren und in der Mitte ein Thron. Und dann war die Frage, sitze ich auf dem Thron und Jesus ist irgendwo ein Bereich meines Lebens oder sitzt Jesus auf dem Thron und ich ordne mich ein in das Ganze meines Lebens. Eine neue Identität heißt, ich bin Christ. Wenn wir gefragt werden, wer bist du, dann erzählen wir oft, was wir tun. Die Christen damals haben sogar noch in der Verfolgung und sogar noch in den Arenen, wo sie den Tieren vorgeworfen wurden, also hingeworfen wurden, um zerfleischt zu werden, gerufen: Christianus sum, Christiana sum, ich bin ein Christ. Deswegen konnten sie nicht dem Cäsar die Kügelchen opfern, um dann freizukommen, weil das sie selber ausgemacht hat. Ich bin ein Christ, das kann ich nicht verleugnen. Das prägt mein Leben, dafür lebe ich. Das ist das Ziel meines Lebens, Christus zu dienen. Ich habe einen Auftrag. Ein neuer Text. Ich werde in keiner Weise beschämt werden, sondern ich bin voller Zuversicht, dass der Messias selbst groß gemacht wird durch das, was mit mir geschieht. Ganz gleich, ob durch mein Weiterleben oder durch meinen Tod. Denn für mich ist der Messias der Inbegriff meines Lebens. Und zu sterben, das ist für mich ein einziger Gewinn. Wenn ich aber weiter am Leben bleiben soll, dann bedeutet das, dass ich weiterarbeiten und mein Leben so Frucht bringen kann. Neuausrichtung auf die Frucht hin. Welche Frucht kommt aus meinem Leben heraus? Wo ernähre ich andere Menschen mit dem, was ich tue, was ich sage? Wo tue ich ihnen Gutes? Wo helfe ich ihnen im Leben? Was ist meine Ausrichtung? Wohin geht mein Weg? Paulus hat sich radikal verändert. Er war auch ein radikaler Typ, klar. Aber ein geheilter Radikaler. Die ersten Christen hatten Schwierigkeiten damit, ihm jetzt zu vertrauen und zu glauben, als er in die Gemeinden kam. Stellt euch vor, hier käme jetzt so ein Ayatollah rein und würde jetzt hier mal eben unseren Gottesdienst besuchen. Würden wir ihn jetzt in die erste Reihe setzen? Was würden wir machen? Sie mussten erst verstehen, dass er sich verändert hat. Und das ist auch etwas, was in unserem Leben passiert. Wenn wir unser Leben neu auf Jesus ausrichten, werden viele Leute das erst einmal nicht verstehen und sagen, ja, das ist aber doch lebensfeindlich und jetzt verleugnest du dich selbst und du musst doch deinen Impulsen folgen und du musst doch deine Gefühle ausleben und du musst doch das tun, was dir gefällt. Ich muss das tun, was Christus gefällt. Dass ich oft das andere tue, das ist durch Vergebung von Gott bereinigt. Da kann ich hingehen und sagen, ich habe genau das falsch getan, es tut mir leid. Und dann setzt er mich wieder auf die Spur. Aber mein Ziel ist nicht mehr die Selbstverwirklichung. Und ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, was ich für Träume für mein Leben hatte, die würde ich um nichts tauschen wollen mit dem, was jetzt in meinem Leben Realität ist. Das wäre so viel kleiner, so viel enger gewesen, so viel einfältiger als das, was Gott jetzt mit meinem Leben macht. Man kann nur gewinnen, wenn man Jesus zum Mittelpunkt des Lebens macht. Nicht nur das ewige Leben, sondern auch hier und jetzt schon ein wunderbares, überraschendes, erstaunliches Leben, das immer wieder heraushilft aus den Fallen, aus den Engen, aus dem Zerstörerischen und hineinführt in das ewige Leben, jetzt und hier schon. Was geschieht bei der Neuausrichtung? Und da könnt ihr nachher in den Gruppen vielleicht auch mal drüber nachdenken. Ein paar Punkte nur. Ein neues Ziel. Was ist mein Ziel im Leben? Wenn ich mein Ziel heute definieren müsste, was wäre das? Eine neue Sicht auf die Welt, auf das Leben, geprägt durch das, was ich in der Bibel über Gott und seinen Willen finde. Eine neue Ethik. Eine Ethik, die auch für den anderen mitdenkt, nicht nur für mich und was für mich gut ist. Eine neue Aufgabe, weitersagen, einladen zu Jesus. Eine neue Hoffnung, ewiges Leben und Veränderung schon heute. Eine neue Liebe, eine verfeinerte Liebe, ja sogar eine Liebe, die es möglich macht, dass ich Feinde, ehemalige Feinde oder zukünftige Freunde, sagte Hausklaus Hofmann immer von der Offensive. Wenn Leute gegen die Offensive waren, hat er immer gesagt, unsere Freunde von morgen. Eine Liebe, die sogar die Feinde lieben kann und ihre Not sehen kann. Eine neue Begabung. Ich bekomme Gaben von Gott, die er mir gibt, damit ich sie einsetze. Eine neue Familie, die Gemeinde. Mehr als nur die natürliche Familie, die natürlich auch total wichtig ist und Hilfe und Pflege und alles braucht. Aber ich habe auch eine größere Familie, die Gemeinde Jesu weltweit. eine neue Identität. Christianus sum, ich bin Christ. Christiana sum, ich bin Christin. Lass uns beten. Ja, Herr, das wünschen wir uns. Und wir danken dir, dass du in deiner Liebe und deiner Gnade und Vergebung uns immer wieder hilfst, auf die richtige Spur zu kommen, dich zum Mittelpunkt zu machen, dir Raum zu geben in unserem Denken, in unserem Fühlen, in unserem Wollen, in unserem Tun. Danke, dass du uns dabei hilfst und danke, dass wir auch Hilfe in Anspruch nehmen dürfen durch Menschen, die schon weiter auf dem Weg sind, die uns Orientierung und Hilfe geben können, im Gebet, in Seelsorge, in geistlicher Begleitung, im Mentoring. Danke für die vielen Angebote, die wir haben, dass wir Hilfe in Anspruch nehmen können, um weiterzukommen auf dem Weg. Segne uns darin und lass uns erleben, dass dein Weg für uns so wunderbar ist, wie wir ihn selbst nie hätten ausdenken können. Amen.